Salü und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Politify. Mein Name ist Felix Gehm und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit euch die Routinen, Denkweisen, Habits und Meinungen von Experten und Vordenkern verschiedenster Fachgebiete zu teilen. Mein Gast heute ist der Gründer des Social Business Startups Reframe. Der Lancaster University Absolvent und sein Team helfen etablierten Unternehmen dabei, ihre sozialen Herausforderungen zu identifizieren und im Anschluss Produkte oder Services anzubieten, die diese Herausforderungen angehen und trotzdem profitabel sind. Das und vieles mehr treibt Leon Seefeld an und ich bin gespannt, was er uns heute erzählen kann. Es ist mir eine Riesenfreude, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Leon. Herzlich willkommen.
Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank dir, Felix, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Für alle da draußen, die Reframe und eure Mission vielleicht noch nicht kennen, was ist euer Ziel und wie packt ihr das an?
Ja, spannende Frage. Reframe gibt es ja jetzt schon seit 2,5 Jahren, noch gar nicht so lange offiziell. Wir haben das Ganze lange während des Studiums schon angefangen aufzubauen, aber die Kernidee dahinter war eigentlich immer die gleiche. Und zwar geht es darum, das Konzept des Sozialunternehmertums in den Mittelstand zu tragen. Im Moment sieht man dieses Buzzword Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship, Social Business im Startup-Bereich richtig aufblühen. Es gibt Studien, den deutschen Startup-Monitor, der sagt, dass mittlerweile ungefähr 42% aller Startups sich als Social Startup identifizieren. Also da boomt das Ganze richtig. Und wir alle wissen aber natürlich, dass eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft eben auch der Mittelstand ist. Und da sehen wir eben noch enormes Potenzial und glauben, dass dieses Konzept, was sich im Startup-Bereich schon so breit gemacht hat, eben auch im Mittelstand gut funktionieren kann. Und dabei wollen wir Unternehmen eben helfen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, dass man das Ganze noch ein bisschen besser einordnen kann. Wir haben uns für Reframe den Purpose oder die Mission gesetzt, die Möglichkeiten des Wirtschaftens neu zu denken, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen oder im Englischen eben to embrace the power of business, to serve a greater social good. Und das ist eigentlich genau die Kernidee, die du eben schon beschrieben hast.
Super spannend und auch eine sehr wichtige und vor allem notwendige Mission, wie ich finde. 42% ist ja eine unglaublich krasse Zahl, muss man wirklich so sagen. 42% von neu gegründeten Startups, das ist riesig. Und ich beobachte das auch überall rechts und links. Jetzt ist die Frage soziales Unternehmertum. Du hast es gerade schon beschrieben, aber nochmal ein bisschen genauer darauf. Was bedeutet soziales Unternehmertum für dich und wie bist du darauf überhaupt gekommen?
Also ganz grundsätzlich verstehen wir und eben ich auch Sozialunternehmertum so, dass es darum geht, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die gesellschaftliche Probleme lösen. So weit, so einfach erstmal. Also es geht quasi darum, für alle vielleicht Nicht-BWLer unter uns, neue Produkte oder Dienstleistungen zu schaffen, die ganz gezielt einen positiven Beitrag dazu leisten, dass gesellschaftliche Herausforderungen, können wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was es da alles so gibt, aber dass eben solche gesellschaftlichen Herausforderungen unternehmerisch gelöst werden und somit auch profitabel für das Unternehmen gelöst werden. Und ich glaube, was Sozialunternehmen im Allgemeinen ausmachen, ist natürlich irgendwie so dieser klare Purpose. Ich habe es eben schon bei uns angesprochen. Wir haben das für uns klar definiert, unsere Daseinsberechtigung, unseren Sinn und Zweck, warum wir als Unternehmen existieren. Aber ich glaube, das haben wir gemein mit den meisten Sozialunternehmen, die schon existieren und die auch gerade am Entstehen sind, sowohl im Startup-Bereich als auch im etablierten Unternehmertum. Das heißt, es geht quasi darum, Unternehmen nicht nur als reine, ich sag mal, Money-Making-Maschinen zu sehen, sondern eben ihnen einen größeren Sinn zu geben und sie gemeinwohlorientiert handeln zu lassen. Und da kommen dann natürlich an vielen Stellen so Themen wie New Work auch mit rein. Das heißt, gerade die sozialen Startups oder sozialen Unternehmen leben natürlich die Demokratie im Unternehmen noch viel stärker, Diversität im Unternehmen Es geht darum, dass jeder so zur Arbeit kommen darf, wie er als Person ist und sich nicht eine Maske aufsetzen muss oder in Rollen verstellen muss. Man hört viel die Buzzwords, Selbstorganisation, New Work, wie gesagt, faire Gehälter, alles, was so damit da zusammenhängt, bildet dann dieses Gesamtkonstrukt Sozialunternehmertum.
Spannend. Du hast den Köder ausgeworfen und ich schluck ihn bereitwillig. Gesellschaftliche Herausforderung. Welche gibt es da? Welche sind die größten? Was geht ihr vor allem an?
Also die Frage, was sind die größten, kann man, glaube ich, nur sehr schwer beantworten. Es gibt eine Vielzahl, die da draußen auf uns warten. Ob das jetzt die Ausgrenzung von ganzen Bevölkerungsteilen ist, Stichwort Rassismus, was wir in Amerika letztes Jahr viel gesehen haben, aber auch, was ja bei uns jetzt mehr und mehr an Aufmerksamkeit bekommt, ob das Armut ist oder damit zusammenhängt, die Vermögensungleichverteilung in der Gesellschaft, Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Kinderarbeit, Depression, Kriminalität, die Liste ist lang. Auf der sozialen Seite, wenn man sich die ökologische Seite anguckt, brauche ich, glaube ich, auch keinem mal erzählen oder erklären, dass wir in einer Klimakrise drinstecken, dass es damit einhergehend eine Biodiversitätskrise gibt. Aber auch das Thema Ozeanplastik, Bodenversiegelung, Waldsterben, Smog. Also die Liste, du siehst, es ist enorm lang. Und ich glaube, klar gibt es Themen, die quasi prominenter im gesellschaftlichen Diskurs gespielt werden, die mehr Aufmerksamkeit erhalten und die dadurch vielleicht größer wirken. Aber ich glaube, wenn man das auf einem persönlichen Level betrachtet und auf so einem individuellen Schicksalslevel quasi, können Themen wie Depressionen genauso groß sein wie der Klimawandel für die gesamte Gesellschaft. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, eine Bewertung eben nicht reinzubringen und zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Die Probleme gilt es alle gleichermaßen anzugehen und wir müssen eben möglichst viele Menschen und aber auch Unternehmen auf die Reise mitnehmen, diese Probleme zu lösen.
Da hast du absolut recht und es ist wirklich traurig, wie lang die Liste ist, die du da gerade aufgezählt hast. Und ich bin mir sicher, das sind noch nicht alle Herausforderungen.
Darauf kannst du giften, ja.
Auf jeden Fall. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Probleme auf dieser Liste, Armut, der Klimawandel, auch keine neuen Probleme sind. Woran glaubst du, liegt es dann, dass wir mit 42% Anteil an den Startups, dass dieser Boom an Social Businesses jetzt und die vergangenen Jahre erst eingesetzt hat, oder liege ich da vielleicht sogar falsch? Und es hat gar nicht erst die letzten Jahre so riesig eingesetzt, sondern ist schon eine Bewegung, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar schon sehr lange vorangeht. Mhm.
Ja, ich glaube, das Ganze muss man ein bisschen differenzierter betrachten, in dem Sinne, als dass es hier in Deutschland wahrscheinlich noch ein relativ junger Trend ist und sich erst so richtig in den letzten Jahren abzeichnet. Auch hier gibt es Pionierbeispiele von Sozialunternehmen, die bereits im letzten Jahrhundert gegründet wurden. Das ist spannend, aber ich glaube, global betrachtet ist das Ganze noch viel länger ein Thema. Also das liegt so ein bisschen an unserer Gesellschaftsstruktur und auch an unserem Sozialsystem hier in Deutschland, dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Gesellschaft lange dachte, sie könnte das Wirtschaften weitestgehend von den gesellschaftlichen Belangen trennen. Zumindest gibt es eine Phase, in der das so ist. Wenn man noch weiter zurückgeht und an die Leitbilder des ehrbaren Kaufmanns denkt, zum Beispiel zu Zeiten der Hanse, dann war das nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber so in der jüngeren Vergangenheit gab es einfach einen sehr, sehr starken Sozialstaat in Deutschland. Und der hat es quasi nicht nötig gemacht, dass sich Unternehmen oder Unternehmerinnen eben darum kümmern, dass gesellschaftliche Probleme gelöst werden. Anders ist das in anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel oder in Indien, wo das Sozialsystem eben einfach aufgrund der Historie und aufgrund der Strukturen in der Gesellschaft nicht so sehr ausgeprägt ist wie hier in Deutschland. Und da sehen wir spannenderweise, dass es da eben eine viel größere Kultur rund um dieses Thema Sozialunternehmertum gibt. In Amerika ist es zum Beispiel auch spannend zu beobachten. Das heißt, international betrachtet ist das ein Trend, der schon lange existiert. Hier in Deutschland ist das jetzt gerade noch am Wachsen. Vielleicht einen kurzen Ausflug dazu und dann komme ich nochmal so ein bisschen darauf zurück, warum das jetzt hier in Deutschland so einschlägt. Wir haben das ganz spannend gesehen, als wir letztes Jahr eine Studie gemacht haben, eine interne, also hauptsächlich für uns interne Studie von bestehenden Sozialunternehmen hier in Deutschland. Da haben wir eine Datenbank aufgebaut von über 300 Beispielen und haben da zum Beispiel auch einen Datenpunkt zum Gründungsjahr gehabt. Und ich habe mir irgendwann einfach mal den Spaß gemacht, mal zu filtern oder zu sortieren, wie viele Unternehmen eigentlich in welchem Jahr gegründet wurden. Und da sieht man diesen Trend enorm. Ne, da ist das seit 2015 ungefähr, 2014, 15 waren so die ersten Jahre, wo das richtig eingeschlagen ist. Und in den letzten Jahren ist es einfach, ist es wirklich ein Hockeystick geworden, die Gründungszahlen da. So, das aber nur kurz als Ausflug. Ich glaube, warum das jetzt hier in Deutschland so einschlägt, ist, dass wir auch hier einen Wertewandel in der Gesellschaft sehen. Das Zukunftsinstitut, das Deutsche Zukunftsinstitut, beschreibt das Ganze als Megatrend Neoökologie, der quasi beschreibt, dass die Öko-Themen quasi Mainstream geworden sind. Und dass es nicht mehr so wie früher in den 70ern eine linke Bewegung war, die vor allem Verzicht gepredigt hat und eben die Menschen dazu animieren wollte, weniger zu konsumieren, sondern dass das Ganze eben im Mainstream angekommen ist und nicht gleichzeitig mit Verzicht verbunden wird, sondern es einfach viele gute Alternativen gibt, gerade auch im Technikbereich, die quasi nicht ein Weiter so ermöglichen, aber die eine andere Herangehensweise finden als Verzicht. Und das ist spannend. Und da entstehen natürlich für Unternehmen Geschäftsfelder und Geschäftsmöglichkeiten. Und weil sich dieser Wandel eben so in die Breite der Gesellschaft zieht, wir sehen es auch zum Beispiel bei der Jobwahl von jungen Menschen, dass sie da auf der Suche nach Sinn und Purpose sind, danach einen Beitrag leisten zu wollen, dass sich das so im Mainstream verankert hat, eröffnet einfach ganz viele Potenziale für Unternehmen. Und das sehen eben die Startups und nach jetzt auch die etablierten Unternehmen.
Kann ich dir nur zustimmen und es ist super interessant, wie du das so erzählst, vor allem weil du da eine unglaublich gute Übersicht hast. Ich finde, das kann man auch sehr gut beobachten mit ganz vielen Bewegungen. Ein kleines Beispiel nur Fridays for Future, dass dieser Kern der Gesellschaft, aber auch vor allem die jungen Leute, dieses Thema einfach in den Mittelpunkt, ins Zentrum rücken und sagen, das ist uns wichtig und da ein Stück weit auch Unternehmen, egal wie groß, dazu zwingen, das zu einem Thema zu machen und die Gesellschaft an sich auch, Politik, alle Parteien, die damit drin sind. Wenn wir jetzt von jungen Leuten reden und ich habe dich ja persönlich auch schon kennengelernt, aber mich würde mal interessieren, wer steckt hinter Reframe noch so? Wie schaut euer Team noch so aus? Sind das hauptsächlich junge Leute? Haben die viele verschiedene Hintergründe? Wer treibt das Ganze bei euch voran?
Wir sind alles junge Leute. Wir sind alles sogar Absolventen der ESB, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, in Reutlingen. Wir sind im Moment ein dreiköpfiges Kernteam, was Vollzeit an Reframe arbeitet und haben nochmal vier quasi befreundete Helfer, die zum Teil noch im Studium sind und zum Teil auch schon andere Jobs angenommen haben, aber uns eben in kleinerem Rahmen noch unterstützen. Und ich glaube, du hast es angesprochen, man merkt schon, dass in unserer Generation, in der jungen Generation, eben dieses Bedürfnis steckt, einfach Dinge zu verändern, einen Beitrag zu leisten, Probleme zu lösen, Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen und vor allem das Ganze auch, weil wir festgestellt haben, dass es am Ende eben doch nicht immer ums große Geld geht und dass das auch nicht glücklich macht, sondern dass es eben dieses, im Englischen sagt man so schön, to be of service to others, ne? Also für andere etwas tun und darin seine Erfüllung finden. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt irgendwie groß philosophisch gesprochen und so weiter, aber es ist im Endeffekt wahrscheinlich auch der Kern, warum wir als Team zusammengekommen sind und uns auch an einer Business School wie der ESB quasi formiert haben, unter so einem Purpose, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, unter so einer Mission und jetzt eben als Team zusammenarbeiten. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir, obwohl wir alle irgendwie einen Wirtschaftshintergrund haben, so ein bisschen auch aus verschiedenen Richtungen kommen. Es gibt so ein bisschen die Generalisten unter uns, die so internationales Management studiert haben zum Beispiel, die sich dann quasi ja mit allen Themen breit auseinandersetzen. Aber es gibt auch so ein bisschen die Spezialisten unter uns, die im Team, die sich eher so auf den Bereich Operations und Lean Management zum Beispiel fokussieren oder auf den Bereich Finance und Climate Change sogar auch, also so ein bisschen die naturwissenschaftliche Perspektive zum Thema Klimawandel und wie das mit der Finanzwelt zusammenhängt, eben sich als Fokuspunkt rausgesucht haben. Und so haben wir alle so ein bisschen unseren Blickwinkel auf die Dinge, aber sind eben vereint unter dieser Mission, die Möglichkeiten des Wirtschaftens neu zu denken.
Genau. Ich finde das super spannend, wenn du das so erzählst, dass ihr euch während dem Studium kennengelernt habt. Weil vielleicht als Hintergrund, ich habe während dem Bachelor auch gegründet, aber was ich noch spannender finde, ich war ein Mann-Team damals, also ganz lange Zeit, bis dann eine zweite und dritte Person dazugekommen ist. Aber ihr habt euch ja wirklich als Team gefunden, während einem Vollzeitstudium. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie das Ganze, wie habt ihr euch gefunden und wie seid ihr dazu gekommen, diese gemeinsame Purpose zu formulieren und das Ganze dann in ein Social Business Startup zu transferieren?
Ja, wie gesagt, das Ganze ist schon ein bisschen her und seitdem ist natürlich viel passiert und das, wenn ich das jetzt versuche so darzustellen, dann klingt es natürlich so, als wenn wir das alles innerhalb einer Woche uns überlegt haben und jetzt durchziehen, aber da war natürlich viel Iteration drin. Ich versuche mal so ein bisschen nochmal zurückzugehen an die Anfänge. Ich bin ja so ein bisschen der Kopf, der hinter der ganz ursprünglichen Idee steht. Das heißt, ich habe die Idee mehr oder weniger aus meinem Studium aus England mit an die ESB getragen. Vielleicht da kurz als Hintergrund. Ich habe mein Studium quasi zweigeteilt absolviert oder ein Double Degree, wie man heutzutage sagt. Habe sozusagen in England den ersten Teil absolviert und bin dann an die ESB nach Reutlingen zurückgekommen und habe mich in England viel mit dem Thema Sozialunternehmertum auseinandergesetzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, da ist der ganze Sektor nochmal deutlich größer. Da gibt es einfach ein anderes Sozialsystem und deswegen auch einen anderen Bedarf und ein anderes Mindset, eine andere Überzeugung, die dahinter steht. Deswegen war ich, bin ich froh und durfte ich das eben in England dort sehr genau kennenlernen, vor allem im Rahmen einer Studierendenorganisation, die sich Enactus nennt, die international aktiv ist und eben genau solche sozialunternehmerischen Projekte quasi im Studium schon umsetzt. Und das Ganze hat sich dann verfestigt, als ich nach Deutschland zurückkam und beim Social Entrepreneurship Netzwerk ein Praktikum machen konnte und da helfen konnte, das Netzwerk hier in Deutschland mit aufzubauen. Bei dem Netzwerk, ganz kurz, geht es nur darum, dass quasi Sozialunternehmen, die in Deutschland angesiedelt sind, einen Ort finden, wo sie zusammenkommen können, eine politische Stimme bekommen, eine Interessensvertretung gegenüber anderen Stakeholdern, ob das jetzt die Politik ist, ob das die etablierte Wirtschaft ist, der Wohlfahrt oder der Öffentlichkeit auch. Durfte dort also so ein bisschen mitarbeiten und habe da dann eben festgestellt, dass es dieses große brachliegende Potenzial gibt, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Das heißt, es gibt so viele Startups, die sich in dem Bereich aufmachen, die da eine Reise antreten und unsere Wirtschaftswelt mitgestalten wollen. Aber wir haben halt damals auch schon in meinen Gesprächen mit etablierten Unternehmen und Wirtschaftsverbänden gemerkt, dass das ganze Thema im Mittelstand und im etablierten Unternehmertum einfach noch gar nicht so richtig angekommen war. Und dann habe ich mich gefragt, woran das liegt und was da die Hintergründe sein könnten. Und bin in Gesprächen mit solchen Unternehmen und eben auch am Wirtschaftsstandort Reutlingen dann schnell dazu gekommen, dass es eigentlich aus zwei Gründen ist. Einmal wissen viele Unternehmen gar nicht von dem Konzept. Die kennen das einfach gar nicht. Und aus dem zweiten Grund, selbst wenn sie davon gehört haben und das Konzept aus dem Startup-Bereich vielleicht kennen, wissen sie nicht, wie das Konzept in ihrem eigenen Unternehmen umgesetzt werden könnte. Also die Komplexität, die dahinter steckt und der Gedanke lässt sich einfach nicht so trivial hochskalieren auf ein größeres Unternehmen. Und das sind zwei Hürden, die ich gedacht habe, die man gut nehmen kann. Also die man gut quasi überwinden kann und wo man Unternehmen dazu bringen kann, die Entwicklung einfach mitzugehen und auf diesen Trend aufzuspringen. Und deswegen war relativ schnell klar, dass es irgendwie eine Form von Beratung werden würde. Ich hatte während des Studiums auch das Glück, an diversen Stellen in Beratungsunternehmen Praxiserfahrung sammeln zu dürfen, sowohl im sehr kleinen Startup-Bereich in Südafrika, wo natürlich gesellschaftliche Herausforderungen noch mal viel präsenter sind, aber eben auch hier in Deutschland in größeren Beratungen und kannte mich deswegen auch so ein bisschen in dem Berufsbild Berater aus und konnte deswegen die Welten vielleicht auch einfach ganz gut zusammenbringen, zumindest am Anfang auch in der Ideenfindungsphase. Und genau, dann wurde quasi die Idee geboren, ein Beratungsunternehmen zu gründen, was sich darauf spezialisiert, das Thema Sozialunternehmertum in den Mittelstand zu tragen. Und natürlich war mir von Anfang an klar, dass das eine Riesenaufgabe werden würde und ich die niemals alleine wuppen können und auch nicht wollen würde, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der gerne in Teams zusammenarbeitet oder mit anderen Teamkollegen zusammenarbeitet und eben auch diese Art von Co-Inspiration immer wieder braucht. Also einfach zu gucken, wie andere Teammitglieder arbeiten, was für Ideen die haben, wie die einbringen, was die für Vorerfahrungen mitbringen, vielleicht auch speziell im Bereich Mittelstand. Und das dann alles quasi in einem Topf zusammenzuwerfen, einmal gut umzurühren und dann wieder eine Struktur draus zu machen, da sehe ich einfach sehr viel Mehrwert drin. Und deswegen habe ich mich dann, als ich quasi in Deutschland war und an der ESB wieder angekommen war, eben schnell auf die Suche gemacht, mit dieser Rohidee, die da war, ein Team zusammenzustellen. Habe das Ganze am Anfang mit den anderen, wie gesagt, so, als so eine Art Studenteninitiative aufgezogen. Und ja, wie man das so klassisch macht, ne? Einfach Informationsevents dazu gemacht, zu der Idee und geguckt, wer vorbeikommt. Dann haben wir so eine Art Auswahlverfahren gemacht, wer gut ins Team passen würde, was für Fähigkeiten da so angeboten waren, weil uns natürlich auch klar war, dass wir das ganze Team nicht unendlich groß machen können und den Rahmen nicht sprengen können, damit das Ganze gut vorangeht. Und das ist uns dann am Anfang schon relativ gut gelungen, wobei man auch sagen muss, dass über die 2 Jahre oder 1,5 Jahre, die wir es während des Studiums gemacht haben, wir schon noch viel Fluktuation auch hatten. Also wir haben viel Teammitglieder zu Zeiten aufgenommen, dann irgendwann festgestellt, dass das entweder aus unserer Perspektive oder aus deren Perspektive nicht so richtig passte und haben die dann wieder auch gehen lassen und sich an anderen Orten engagieren lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, der jetzt am Ende, irgendwo mal auf Holz klopfen, aber hoffentlich dazu geführt hat, dass wir ein Team gefunden haben, was eben auch gut zusammenarbeiten kann und was diese Mission tragen kann und was das Ganze eben dann jetzt auch professionell und in Vollzeit weiter treiben kann. Genau.
Bewundere ich sehr, weil das hört sich nach einer sehr nachhaltigen und wohldurchdachten Entwicklung an. Und ich kann dich beruhigen, es hört sich auf keinen Fall danach an, als würde man das in einer Woche schaffen. Das hört sich nach einem Riesenbatzen an Arbeit an. Also an der Stelle mal ganz dickes Kudos an dich und dein Team. Du hast angesprochen, dass die Unternehmen mit zwei Problemen zu kämpfen haben. Einmal entweder, dass sie nicht Wissen besitzen über solche Studentenberatungen, also über die Existenz von solchen Beratungen in diesem Thema, also solche Social Businesses, oder nicht wissen, wie sie das Ganze anpacken sollen. Wie geht ihr denn, gehen wir mal davon aus, dass ein Unternehmen euch angeheuert hat und sagt, wir wollen einen Purpose definieren oder wir wollen so eine Herausforderung identifizieren in unserem Unternehmen und die dann angehen. Helft uns bitte. Habt ihr da ein Toolset oder mit dem ihr da rangeht, also verschiedene Werkzeuge, verschiedene Methoden, mit denen ihr an so eine Herausforderung herangeht, an so einen Auftrag? Oder geht ihr da immer super individuell auf das Unternehmen ein und denkt euch quasi am Anfang, mit was könnten wir das am besten lösen und arbeitet euch dann so ein?
Spannende Frage. Ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht so zwangsläufig aus. Ich würde sagen, grundsätzlich haben wir natürlich unser Toolkit da und haben die Methoden uns zurechtgelegt und haben uns auch so ein bisschen überlegt, wie ein Standardberatungsprojekt bei uns aussieht und welche Phasen das hat, welche Kernaufgaben da drin erfüllt werden müssen, damit es am Ende eben zu einem neuen Geschäftsmodell führt, was sowohl dem Unternehmen dient als auch der Gesellschaft. Aber natürlich ist es auch so, dass in einem Toolkit oder in einem Werkzeugkasten manchmal Sachen drin sind, die man in einem speziellen Fall gar nicht braucht. Das heißt, wir gucken uns natürlich schon bei jedem Projekt, was wir neu anfangen, immer wieder genau an, welche Tools, ob wir jetzt den Hammer oder die Zange genau brauchen, und nehmen die dann da raus quasi und arbeiten dann damit in diesem Projekt. Um das Ganze jetzt mal von so einer abstrakten Ebene von Hammer und Zange auf eine etwas konkretere Ebene zu ziehen vielleicht und da auch mal so ein bisschen Einblick zu geben, wie unsere Tools aussehen. Wir basieren unsere Methodik grundlegend auf der Idee des Design Thinking und da vor allem auf die Idee des doppelten Diamanten. Für alle, die das nicht kennen, da geht es im Grunde genommen eigentlich nur darum, dass man zwei große Felder hat, durch die man sich nacheinander durcharbeitet. Und das erste Feld beschreibt ganz intensiv das Problemfeld. Das heißt, wir versuchen uns wirklich daran zu hindern, selbst auch zu hindern und das Unternehmen auch, direkt zu Lösungen zu springen und zu sagen, ah, hier ist eine coole Idee, die könnte man doch weiterentwickeln, lass uns da mal dran arbeiten und das ausprobieren. Sondern wir versuchen uns wirklich eine ganze Zeit lang intensivst erstmal mit dem Problem auseinanderzusetzen. Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Ich glaube, der prominenteste und wichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass man, wenn man sich erstmal ganz intensiv mit dem Problem auseinandersetzt, am Ende viel besser die Lösung entwickeln kann, weil man Zusammenhänge besser versteht, weil man mehr Recherche macht, die Daten und Fakten besser kennt zu diesem Problem, weil man die Hintergründe besser versteht, das heißt auch quasi viel eher noch die Ebenen runtergeht, bis man wirklich an der Wurzel des Problems angekommen ist, anstatt nur Symptome zu bekämpfen. Also rundum, wir beschäftigen uns erstmal sehr, sehr lange mit dem Problem und öffnen uns da quasi ganz vielen Dimensionen, die das Problem aufmacht, versuchen das Ganze dann aber auch wieder zu schließen in einem Problemstatement, was dann quasi den Ausgangspunkt darstellt für das Lösungsfeld, was danach kommt, also den zweiten Diamanten. Und auch da machen wir es wieder so, dass wir uns in der ersten Phase wieder ganz, ganz breit öffnen, also möglichst vielen Ideen den Raum geben, sich zu entwickeln, sich zu zeigen. Und da arbeiten wir natürlich genauso wie in dem Problemfeld auch intensiv mit den Unternehmen zusammen. Also das ist nichts, was wir quasi im stillen Kämmerchen machen und dann am Ende präsentieren, sondern das ist immer eher ein Anleiten, was von uns stattfindet und ein Durchgeführt werden von dem Unternehmen quasi. Wir nutzen aber dann eben dieses Problemstatement, um uns möglichst vielen Ideen zu öffnen, versuchen das Ganze dann natürlich wieder zu filtern, zu kanalisieren, runter auf wenige Ideen, die dann in einen Umsetzungs- oder Testzyklus eingeleitet werden quasi und ausentwickelt werden mit diversen Tools, Canvases, und Wirkungsmodellen quasi, die dann eben dafür sorgen, dass es sowohl wirtschaftlich profitabel als auch gesellschaftlich wirkungsvoll ist. Und testen in so einem Lean-Startup-Gedanken vielleicht in schnellen Prototypen, sobald die Ideen dann formuliert sind, welche Ideen funktionieren. Und die werden dann weiterentwickelt, werden quasi am Markt getestet, Feedback eingesammelt, dann werden die optimiert, dann gehen sie wieder zurück in den Definitionsstatus, werden weiter gereift, könnte man sagen, werden wieder ausformuliert, wieder wird ein Prototyp entwickelt und so dreht sich der Kreis erstmal weiter, bis man das Gefühl hat, dass das ganze Produkt oder die Dienstleistung, die dabei eben entsteht, marktreif ist und einschlagen kann. Also sowohl wieder gesellschaftlich wirksam ist, also ein Problem löst, aber eben auch wirtschaftlich profitabel ist. Und wenn der Fall eingetreten ist, dann verlässt man quasi diesen Zyklus, diesen Kreislauf und begibt sich in die Umsetzungsphase. Da geht es dann vor allem darum, quasi mit anderen Playern im Markt oder auch über den Markt hinaus sogenannte Wirkungsallianzen zu schließen, also sich quasi abzustimmen und Partnerschaften zu schließen, die in die gleiche Richtung arbeiten. Und das Ganze führt dann am Ende quasi hoffentlich natürlich zum Erfolg, aber vorher eben auch noch zu einer Überprüfung, wo eben mit etablierten Tools auch sowohl von uns entwickelt, aber auch bestehend oder aufbauend auf bestehenden Konzepten eben die Wirkung gemessen wird, also auch wirklich quantifiziert wird, wie viel, also welche Teile des Problems, was am Anfang definiert wurde, dann eben gelöst werden oder beeinflusst werden, und wie sich das Ganze darstellen lässt, und das Gleiche dann eben auch für die Profitabilität, also eine ganz normale Profitabilitätsanalyse, um zu gucken, ob sich das ganze Geschäftsmodell eben langfristig auch selber trägt, weil das ja der Grundgedanke vom Social Business ist und man sich damit eben auch ganz klar abgrenzt von entweder CSR-Maßnahmen, also Corporate Social Responsibility-Maßnahmen, die quasi konstantes Investment bedürfen, oder eben auch spendenbasierten Konzepten, die quasi immer darauf angewiesen sind, dass externe Geldgeber in die Idee investieren und das Ganze dann eben quasi langfristig aufrechterhalten, sondern das Ganze, was wir entwickeln, soll sich ja selbst tragen. Und deswegen brauchen wir unweigerlich diese zwei Analysen ganz am Ende noch einmal, die wir natürlich vorher schon vorbereiten und mit installieren. Und dann, wie gesagt, führt das Ganze hoffentlich zu einem neuen Geschäftsmodell.
Ich bin fast sprachlos, was nicht so cool ist, weil das Ganze ein Podcast ist. Also ich bin wirklich platt. Das hört sich unglaublich, unglaublich, unglaublich gut an und ist auch für mich, wenn ich überlege, wenn ich jetzt in ein Unternehmen hineinversetze oder ins Management und sage, was will ich von so einer externen Beratung eigentlich im Kern, vor allem wenn es um sowas wie ein Social Business Startup geht, dann ist das eine externe Perspektive, frischer Wind und dieser Zeitfaktor, die das Team dann mitbringt, weil ich meine eigenen Mitarbeiter natürlich nicht da drauf setzen konnte, weil die A, andere Dinge zu tun haben, als sich nur über dieses Problem dediziert Gedanken zu machen und natürlich total betriebsblind sind, nicht diese externe Perspektive mit reinbringen. Und dann noch, dass ihr dann noch so einen ausgereiften Prozess mitbringt, mit so vielen Gedanken, die dahinter stecken, hört sich an wie ein Riesentraum für jedes Unternehmen da draußen. Also ich bin platt gerade, absolut. Die Frage, die ich mir jetzt aber da gestellt habe, sitze hier in meinem Stuhl und bin platt von eurer Kompetenz, so zumindest so wie du es mir jetzt gerade erklärt hast. Und wäre absolut davon überzeugt, dass ihr mir ein Problem, genauso wie du es gerade gesagt hast, auseinandernehmen könntet und mir dann verschiedene Lösungsalternativen bieten könntet, um dieses Problem anzugehen. Und ich vollkommen davon überzeugt bin, dass diese Lösungen Hand und Fuß haben. Wie kommuniziert ihr jetzt aber diese Kompetenz? Ihr seid ein sehr junges Team, ihr seid ein Startup. Wie schafft ihr es, an den Mittelstand heranzutreten, bei denen man ja dann oft ganz schnell mit dem Management Kontakt hat, wenn man von extern kommt? Wie schafft ihr es da, diese Kompetenz rüberzubringen, zu kommunizieren und dann an solche Aufträge zu kommen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine harte Nuss, die wir da zu knacken haben. Wir haben uns so ein bisschen an verschiedenen Stellen versucht und machen das auch weiterhin. Du hast vollkommen recht, dieses Thema, wir sind noch jung und können auf wenig Erfahrung zurückblicken, ist ein Handicap, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte. Zumindest in einer Hinsicht. Du hast die andere Perspektive eigentlich auch schon selber aufgemacht. Wir bringen sehr viel junge und frische externe Perspektive rein, was definitiv ein Plus ist. Gerade auch, weil wir ja vorhin besprochen haben, dass viele der Trends, die dieses Thema befeuern, eben von der jungen Generation ausgehen. Also neue Märkte, die da entstehen, neues Konsumverhalten, neue Jobwahl, neue Investments, die in den nächsten 10 Jahren getätigt werden, weil die alle von der jungen Generation ausgehen, kann es für Unternehmen schon spannend sein, oder ist es für Unternehmen auch an vielen Stellen spannend, mit uns zusammenzuarbeiten und eben nicht mit großen etablierten Beratungen zusammenzuarbeiten, wo die jeweiligen Berater, die dort arbeiten, schon vielleicht auch ein Stück weit diese Betriebsblindheit haben. Aber um jetzt nochmal ein bisschen konkreter darauf einzugehen, wie wir jetzt an unsere Aufträge kommen, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben da so verschiedene Wege ausprobiert und halten unsere Fühler in verschiedene Richtungen ausgestreckt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, über die Touchpoints, über die Orte zu gehen, wo sich die Unternehmen aufhalten, die an unserem Produkt oder an unserem Angebot interessiert sein könnten. Und das ist ganz konkret natürlich sowas wie die Plattform IHK, also Industrie- und Handelskammer. Da sind die Unternehmen vertreten, die wir als unsere Zielgruppe definiert haben. Und da arbeiten wir jetzt ganz eng mit verschiedenen IHKs in ganz Deutschland zusammen, um da eben einfach so in frühen Stadien einfach mal über Veranstaltungen zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Wir haben vorhin besprochen, das eine Problem ist, dass die Unternehmen davon noch nicht gehört haben, dass sie das Konzept nicht kennen. Das andere ist, dass sie nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Also um das erste zu bespielen, machen wir viel mit Branchenverbänden, mit IHKs, aber auch mit so Netzwerken wie jungen Unternehmern zum Beispiel, also Gruppen, wo sich Unternehmensnachfolger quasi zusammentun und darüber in Austausch treten, wie man in der Zukunft Unternehmen führt und wie Geschäftsmodelle in der Zukunft aussehen und wie man sich quasi in diesem Feld der Nachhaltigkeit, in der Welt der Neoökologie neu positionieren kann als Unternehmen. Und das funktioniert gut. Also da merken wir, dass dass die Gespräche einfach sehr offen verlaufen und dass das Interesse wirklich da ist. Eine andere Sache, die wir machen, ist mit anderen Beratungen in Kontakt zu treten, also wirklich auch zu gucken, wen gibt es schon auf dem Markt, den wir vielleicht bespielen wollen, aber auch so angrenzende Märkte. Also gibt es quasi Beratungen, die Sachen anbieten, die gut an das anknüpfen, was wir schon machen? Oder gibt es Sachen, die vorgelagert sind? Und gibt es da irgendwie Synergien, wo man zusammenarbeiten kann und beim Kunden einfach dann ganzheitlich mehr Mehrwert schaffen kann als alleine? Und da sind wir jetzt viel in Gesprächen eben mit solchen Beratungen und gucken, wo das Ganze hinführt. Im Moment sieht es ganz vielversprechend aus. Und dann haben wir natürlich auch solche Klassiker wie Kaltakquise, einfach auf Unternehmen zugehen, zu sagen, wir haben hier gesehen, ihr habt auf eurer Website in eurem Nachhaltigkeitsbericht schon die und die Ziele formuliert, da wollt ihr anscheinend hin, guckt mal, wir haben eine Lösung, die euch zumindest einen Teil des Weges begleiten kann, die euch ein paar Schritte weiterbringt und die euch da ganzheitlich hilft. Und natürlich auch irgendwie da ein persönliches Netzwerk, ne? Also das hängt dann ein Stück weit auch mit der Kaltakquise zusammen, aber wir versuchen natürlich einfach auch präsent zu sein, unterwegs zu sein, neue Leute kennenzulernen, unsere Idee da draußen in die Welt zu tragen und darauf dann auch so ein bisschen zu hoffen, dass es sich rumspricht und wir ja nach und nach da einfach unser Geschäft weiter ausbauen können. Und damit dann natürlich auch, das ist dann vielleicht so die letzte Perspektive dazu, im Beratungsgeschäft ist es ja einfach immer enorm wichtig, auch Referenzen zu haben, also quasi Beispiele zeigen zu können von Unternehmen, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, um einfach Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass wir erstens natürlich die Kompetenzen da haben, aber zweitens auch irgendwie menschlich diejenigen sind, mit denen man zusammenarbeiten möchte, ne? Das ist ja gerade auch in der Beratung wirklich kein Aspekt, den man unterschlagen sollte. Da kommt es viel auch auf persönliche Beziehungen und quasi die persönliche Interaktion an.
Also ich hoffe, ich kann euch da nur so gut wie möglich unterstützen, eure Mission zu teilen und auf euch aufmerksam zu machen. Für jeden, der da draußen zuhört und sich denkt, hey, mit euch will ich mal Kontakt aufnehmen, ich füge natürlich über alles, was wir hier sprechen, mit Links, Kontaktmöglichkeiten zu dir, Leon, Kontaktmöglichkeiten zu Reframe, kommt alles in die Shownotes. Ich hoffe, da ergibt sich die ein oder andere Sache, das wäre natürlich das Allerbeste. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück bei dem Vorhaben. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Wenn uns gerade jemand zuhört, der selber mit der Idee spielt, ein Social Business zu gründen oder vielleicht durch unser Gespräch jetzt gerade erst bemerkt hat, hey, das, was ich hier gerade angehen will, ist vielleicht ein Social Business. Was wären deine Tipps an sie, an ihn und auf was muss unbedingt geachtet werden bei der Gründung von einem Social Business?
Da gibt es viele Sachen, auf die man aufpassen muss. Aber ich versuche mal vielleicht so ein bisschen die Dinge zu nennen, die mir irgendwie auch geholfen haben oder uns geholfen haben in der Vergangenheit. Ich glaube, was enorm wichtig ist, gerade in diesem Bereich, ist, das Ganze persönlich zu machen. Also sich wirklich zu fragen, was will ich eigentlich? Wofür brenne ich eigentlich? Was ist meine Leidenschaft? Warum, das klingt jetzt sehr spirituell, aber vielleicht auch, warum bin ich eigentlich hier? Ich sage jetzt mal nicht, was ist der Auftrag hier? Das geht dann vielleicht eine Nummer zu weit in das Spirituelle, aber ne, du verstehst den Hintergedanken. So ein bisschen, was treibt mich eigentlich an und wofür brenne ich, was möchte ich eigentlich umsetzen? Ich glaube, das ist so die beste Grundvoraussetzung, wenn man das einmal für sich geklärt hat, um sowohl die Richtung festzulegen, in die man da wandern möchte, aber eben auch, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Das ist glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Eine andere Sache, die wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, such dir die richtigen Partner. Such dir die richtigen Unterstützer. Es gibt ein enorm breites Angebot an Unterstützungen da draußen. Man muss nur die Augen ein bisschen offen halten. Und ich bin natürlich auch, falls irgendjemand mit der Suche nicht weiterkommt, sehr gewillt, da mal den einen oder anderen Tipp zu geben oder die Vernetzung zu übernehmen mit den richtigen Menschen. Also macht euch einfach auf die Suche nach Support, nach Unterstützungsangeboten. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis generell im Unternehmertum, dass man die eigene Fehlbarkeit irgendwie anerkennt und feststellt, dass man nicht alles weiß und auch nicht alles kann und dass diejenigen, die wirklich erfolgreich sind, gelernt haben, nach Hilfe zu fragen. Und dann vielleicht noch so zwei andere Sachen. Gerade im Sozialunternehmertum, im Bereich Social Business, ist es eben enorm wichtig, nicht nur den finanziellen Erfolg zu planen, sondern auch die Wirkung zu planen. Also sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was sind hier die Logikketten? Na, was muss ich am Anfang reinstecken, damit am Ende das rauskommt, was ich haben möchte? Vor allem eben auch in Bezug auf die Wirkung, die man erzielen möchte. Und eben auch ganz dediziert darauf zu achten, dass man nicht irgendwo falsch abbiegt und im Zweifel mehr Schaden anrichtet, als man als quasi vorher da war und das Problem noch verschlimmert im Zweifelsfall. Also da wirklich auch genau zuhören, wenn man mit den Leuten spricht, mit den Menschen, die das Problem erleben oder mit den Experten, da wirklich genau drauf aufpassen und die Wirkung planen. Und das Letzte, was ich vielleicht da noch ganz kurz sagen möchte, ist ganz ehrlich, einfach machen. Es gibt viel zu viele Leute, die zweifeln, die hadern mit sich selbst und die sagen, ja, eigentlich habe ich ja eine ganz coole Idee, aber ich traue mich nicht so richtig oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Stichwort Unterstützung einholen. Einfach machen, loslegen, nicht abschrecken lassen von der Bürokratie, die da auf einen wartet oder von den Hürden, die auf einen warten. Das sind alles Dinge, die uns alle irgendwie weiterentwickeln lassen und die uns auf das nächste Level bringen. Und am Ende auch hoffentlich dazu beitragen, dass wir erfolgreicher in unserem eigenen Leben sind. Ne? Also dass wir quasi das finden, wo wir uns engagieren wollen, aber eben auch glücklich damit sind, weil wir eben konstant neue Sachen lernen, uns neuen Herausforderungen stellen müssen, unsere Comfortzone verlassen, wie man das so schön sagt, und damit glücklich werden. Genau.
Vielen Dank für die Tipps. Ich bin mir sicher, das hat dem einen oder anderen da draußen auf jeden Fall geholfen. Ganz traditionell am Ende dieser Episode, weil ich will dir gar nicht länger die Zeit stehlen, zwei Rapid-Fire-Questions. Und die erste ist direkt, welche 1 bis 3 Bücher würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen und warum?
Sehr coole Frage. Als Einstieg in das ganze Thema Sozialunternehmertum und warum sich unsere Welt verändern muss, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist, von Waldemar Zeiler, dem Gründer von Einhorn, den Kondomen. Das Buch nennt oder heißt Unfuck the Economy. Wenn man ein bisschen nochmal eine andere Schiene nehmen möchte, kann man ähnliche Gedanken auch aus dem Buch von Maya Göpel erlangen, die das Buch Unsere Welt neu denken geschrieben hat. Wenn man sich mit der Entwicklung des Sozialunternehmertums beschäftigen möchte und wo das Ganze herkommt, kann ich von Mohammed Yunus, quasi dem Gründer der ganzen Idee, das Buch empfehlen, Ein anderer Kapitalismus ist machbar. Und dann vielleicht noch als allerletztes, wenn man so richtig tief einsteigen will und sich selbst auch so ein bisschen herausfordern will, dann auf jeden Fall Otto Scharmer und seine Gedankenwelt rund um das Thema Theory U, also Theorie U. Auch dazu gibt es spannende Bücher.
Super, vielen Dank. Kommt alles in die Shownotes zum Nachlesen und Bestellen. Allerletzte Frage. Wenn du diese Episode mit einem Denkanstoß für alle da draußen beenden könntest, welcher wäre das?
Ich glaube, eine Sache, die mir in letzter Zeit immer bewusster geworden ist und die ich gerne teilen möchte, bevor ich vielleicht dann wirklich zu dem letzten Gedanken komme, ist, wir müssen uns alle noch viel, viel mehr bewusst machen, was unser Geld eigentlich macht. Also unsere Geldanlagen noch viel mehr hinterfragen, weil die Finanzwelt und die Welt der Investments einen enormen Einfluss darauf haben, in welche Richtung sich unsere Welt in Zukunft entwickelt. Das heißt, ganz konkret überlegen, in welche Aktien investiere ich, in welche ETFs, in welche Fonds, wo schließe ich meine Rentenversicherung ab, aber auch ehrlich gesagt ganz banal, welches Girokonto habe ich eigentlich und bei welcher Bank und was macht die Bank mit dem Geld, was ich ihr da gebe. Das ist eine Sache, wo ich glaube, da müssen viel, viel mehr Menschen noch drüber nachdenken. Eine andere Sache, und das ist dann vielleicht auch wirklich so der letzte Gedankenanstoß, den ich hier noch teilen kann, ist, es gibt so ein interessantes Gedankenexperiment vom amerikanischen Philosophen John Rawls, der nochmal versucht, so ein bisschen die Perspektive aufzumachen, in welcher privilegierten Situation wir hier eigentlich leben und wie man Ungerechtigkeiten vielleicht aus der Welt schaffen kann. Und ich versuche es mal ganz kurz darzustellen. Er sagt, wenn wir uns mal vorstellen, wie gesagt, das ist ein Gedankenexperiment, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten alle Macht der Welt, wir könnten alles verändern, was wir wollen, was auch immer. Wir könnten eine komplett neue Art und Weise schaffen, wie wir Menschen zusammenleben. Aber es gibt eine Bedingung dabei. Wir wissen selber nicht, wie wir in diese neue Welt, die wir geschaffen haben, wieder hereingeboren werden. Das heißt, wir wissen nicht, welches Geschlecht wir haben, welche Hautfarbe wir haben, Religion, sozialen Status, Alter, Intelligenz, Vermögen, gesundheitlicher Zustand, wissen wir alles nicht. Wir könnten also entweder als Elon Musk, der reichste Mensch der Welt neuerdings, hier reingeboren werden und quasi diese neue Welt erleben, wie wir uns sie selber geschaffen haben vorher. Was aber viel wahrscheinlicher ist, dass wir bei 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt eher als Reisbäuerin in China oder irgendwie als Tagelöhner in Indien wiedergeboren werden. Und wenn man diese eine Bedingung mit in diesen Gedanken reinnimmt, dann sollte man sich mal fragen, in welche Welt wollen wir eigentlich schaffen? Und welche Welt will ich eigentlich mit meinem täglichen Konsum, mit meiner Geldanlage, mit dem Unternehmen, wo ich arbeite oder was ich aufbaue, schaffen? Aber auch in dem, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Und ich finde, das ist eine spannende, eine spannende Perspektive, die auch die, ja, die sich einfach mehr Menschen immer mal wieder geben sollten.
Unglaublich interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, daran werde ich auch noch ganz lange kauen. Das kannte ich vorher nicht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass du mir das jetzt gerade vorgestellt hast. Da lese ich mich später auch nochmal direkt weiter ein. Leon, vielen, vielen Dank für diesen tollen Denkanstoß am Ende und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles, über was wir hier geredet haben, die Links zu Reframe, die Links zu dir und Sonstiges, was du mir im Nachgang noch schicken kannst, landet alles in den Shownotes. Für jeden da draußen, der noch Fragen oder Sonstiges hat, gerne einfach alles an mich oder direkt an Leon. Er hat ja schon angeboten, dass er euch dabei hilft, das eigene Social Business hochzuziehen oder für Fragen und Tipps zur Verfügung steht. Scheut euch also nicht. Leon ist immer bereit, hier mit guter Rat und Tat zur Stelle zu sein. Und ich kann euch nur versichern, ich kenne keinen, der so hilfsbereit über LinkedIn antwortet wie Leon. Leon, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir drehen irgendwann eine Runde 2. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst.
Felix, lass uns das auf jeden Fall machen. Das war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein paar Ideen irgendwo entfachen.
Da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.